NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Holger Senzel und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Umstrittene Wahl. Separatisten in der Ostukraine küren sich zu Siegern. Neuer Stillstand. Lokführer wollen wieder streiken. Flucht in den Tod. Mindestens 20 Tote bei Bootsunglück im Bosporus. Darf der das? Debatte um Kritik des Bundespräsidenten an der Linken. Der Mensch macht's. Folgen des Weltklimaberichtes für die deutsche Politik. Ein großer Alter sorgt sich. Kohls Europabuch in Frankfurt vorgestellt. Remis in Bukarest. Rumänische Wahlen ohne klaren Sieger und Bedrohung aus dem Netz. Cyberkonferenz in Bonn. Die Separatisten in der Ostukraine sehen sich als Sieger der Wahlen. Aber das taten sie ja auch bereits vor der Auszählung der Stimmen. Russland fühlt sich ebenfalls bestätigt und fordert Kiew zu Gesprächen mit den Separatisten auf. Das will die Ukraine natürlich nicht. Die USA und die EU erkennen die Wahlen nicht an. Die Bundesregierung hält sie ebenfalls für illegitim. Unser Moskau-Korrespondent Markus Sambale berichtet.
Alexander Sachatschenko und Igor Plotnitsky, sie sind die beiden Anführer der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. In den besetzten Gebieten der Ostukraine lassen sie sich einen Tag nach der Wahl als Sieger feiern. Ergebnisse von 60-80% werden ihnen und ihren Parteien bescheinigt. Igor Plotnitsky gab sich auf einer Pressekonferenz in Lugansk staatsmännisch. Ich bin sehr froh, dass ich zumindest eine Zeit lang dieses Volk leiten werde. Ich bin froh, dass mir die Menschen vertraut und diese Aufgabe übertragen haben. Plotnitsky stammt wie Sachatschenko aus der Ostukraine. Beide Männer stehen schon seit August an der Spitze der beiden Rebellengebiete. Sie hatten die zunächst vor allem aus Russland stammenden Anführer der Separatisten abgelöst. Nach der Abstimmung gestern sehen sie sich nun als legitime Vertreter der Regionen, wie Separatistenchef Sachatschenko erklärt. Das Engagement unserer Wähler hat gezeigt, dass wir nicht nur gute Kämpfer sind, sondern dass wir auch für unsere Zukunft und für ein glückliches Leben kämpfen. Aus Moskau bekommen die Separatisten Rückhalt. Das russische Außenministerium bezeichnete die Wahlen als gültig. Und auch das russische Staatsfernsehen erweckt den Eindruck, es habe sich um reguläre Wahlen nach internationalen Standards gehandelt. Dass die ukrainische Regierung, die Europäische Union und die USA, aber auch die Vereinten Nationen und die OSZE die Abstimmung scharf kritisieren, fällt unter den Tisch. Tatsächlich haben die Separatisten das Minsker Abkommen gebrochen, dem sie Anfang September selbst zugestimmt hatten. Denn da waren Regionalwahlen nach ukrainischem Recht vereinbart worden, nicht aber eine selbstorganisierte Abstimmung, die die Einheit der Ukraine jetzt noch fraglicher macht. Denn Separatistenführer Plotnitsky geht noch weiter. Alle unsere Bestrebungen zielen nach Russland. Wir möchten ein Teil der großen russischen Welt und des russischen Volkes werden, wie es schon mit der Krim geschehen ist. Die abtrünnigen ostukrainischen Gebiete aufzunehmen, das ist für die russische Führung bislang aber kein Thema. Selbst von einer Anerkennung der Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken ist derzeit keine Rede. Moskau drängt aber darauf, die ukrainische Regierung müsse jetzt endlich mit den neu gewählten Vertretern aus der Donbass-Region verhandeln. Doch die Führung in Kiew lehnt Gespräche mit denen ab, die die Souveränität der Ukraine in Frage stellen. Eine Lösung ist nicht in Sicht und die Gewalt droht wieder zuzunehmen.
Zu den Wahlen in der Ostukraine auch unser Kommentar im Echo des Tages von Hermann Krause.
Aus russischer Sicht sind die Wahlen in der Ostukraine hervorragend verlaufen. Es gab keine großen Störungen, die Wahlbeteiligung war hoch und die Sieger standen von vornherein fest. So werden aus Rebellenführern plötzlich Republikchefs, Premierminister oder auch Ministerpräsidenten. So genau ist man sich über den Titel noch nicht im Klaren. Und auch über den Status des Gebietes, das sie nun regieren wollen, herrscht Uneinigkeit. Sind das nun richtige Republiken mit eigenen Parlamenten und vielleicht auch einer eigenen Außenpolitik? Inmitten der Ukraine? Dazu schweigt der Kreml, so weit will Moskau nicht gehen. Eine Anerkennung von Donetsk oder Lugansk als eigene Republik, dies wäre eine zu große Provokation auch gegenüber dem Westen. Da zieht Moskau die Politik der kleinen Nadelstiche vor. So erklärte Außenminister Sergei Lavrov schon im Vorfeld, dass man die Wahlen natürlich anerkenne. Aber was jetzt? Nun soll Kiew mit den Neugewählten verhandeln. Die Frage aber ist, worüber? Über den Status der Republiken? Die neuen Regierungschefs fühlen sich in ihrer Unabhängigkeit bestärkt. Da gibt es kaum Verhandlungsmasse. Und der ukrainische Präsident Poroschenko lehnt jegliche Gespräche ab. Vielmehr ermittelt jetzt die ukrainische Staatsanwaltschaft gegen die Abtrünnigen. Die Fronten sind verhärtet. Jeder Hoffnungsschimmer auf eine friedliche Lösung ist erloschen. Der Friedensvertrag von Minsk ad absurdum geführt. Präsident Wladimir Putin kann sich zurücklehnen und sagen, seht, die Kiewer sind nicht zu Gesprächen bereit, sie sind schuld an dem Elend der Menschen. Der Kreml hat sich seine eigene Wahrheit gebastelt, dagegen anzukommen wird schwer sein. Aber schuld an einer derartigen Entwicklung ist nicht nur die eine Seite. Die Kiewer Regierung hat sich alle Sympathien selbst zerbombt und zerschossen. Viele Menschen in der Ostukraine wollen nichts mit Poroschenko oder Ministerpräsident Jatsenyuk zu tun haben. Sie sehen in der Kiewer Regierung tatsächlich ihren Feind. Alle kreativen politischen Lösungen sind mit dieser von Moskau unterstützten Wahl jetzt erst einmal vom Tisch. Dass wieder die Waffen sprechen, ist nicht ausgeschlossen. Dabei steht der Winter vor der Tür. In vielen Wohnungen im Donbass funktionieren die Heizungen nicht, wenn die Menschen denn überhaupt dort noch Wohnungen haben. Lebensmittel und Medikamente sind knapp, Fabriken zerstört, Bergwerke ruiniert. Die Region droht noch weiter zu verarmen. Russland, ohnehin finanziell gebeutelt und noch immer beschäftigt, die Krim zu finanzieren, wird kaum Geld in den Donbass pumpen, die EU auch nicht und Kiew erst recht nicht. So haben am Ende nach dieser Wahl eigentlich alle nur verloren, am meisten aber die Bewohner des Donbass. Am Entstehen dieses Scherbenhaufens tragen viele Schuld, zur Beseitigung ist aber im Moment keiner bereit, weder in Kiew noch in Brüssel noch in Moskau.
Hermann Krause kommentierte auf NDR Info und WDR 5. Falls Sie eine Bahnreise geplant haben in nächster Zeit, sollten Sie darüber möglicherweise nochmal nachdenken. Richtig, die Lokführer wollen wieder streiken, nachdem die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn geplatzt sind. Nikolaus Liefen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ein Termin für die Streiks wurde noch nicht genannt. Wissen die es wirklich noch nicht oder ist das Taktik, um die Leute kalt zu überraschen?
Wenn man es positiv denken möchte, dann würde man sagen, vielleicht tut sich noch was hinter den Kulissen. Daran möchte man allerdings nicht glauben. In der Tat wird es eher so sein, dass die GDL den Druck erhöhen möchte. Und wir haben das bei den letzten Streiks gesehen im Oktober. Da hat die Bahn sich rechtzeitig vor Beginn der Streiks in Position gebracht, hat die Züge rangiert, hat sie dorthin gebracht, wo sie starten sollen, sobald der Streik vorbei ist. Und man kann glauben, dass die GDL genau das verhindern möchte, nämlich dass der Streik dann noch längere Auswirkungen hat als letztendlich bis zum Streikende.
Und er soll ja wohl auch länger dauern als beim letzten Mal, oder?
Auf jeden Fall länger. Mitte Oktober waren es 50 Stunden, ungefähr 50 Stunden. Jetzt wird über 91 Stunden spekuliert, also knapp 4 Tage. Das gehört sicherlich dazu, dass die GDL jetzt die Zügel etwas anzieht und fester zieht. Sie wird sicherlich keinen Schritt zurückgehen, sondern eher nach vorne und wie gesagt den Druck erhöhen und den Streik verlängern.
Der Hauptstreitpunkt war ja die Forderung der GDL, nicht nur die Lokführer zu vertreten, sondern auch die Zugbegleiter oder die Rangierer, also andere Berufsgruppen. Wie begründen die eigentlich diesen Anspruch, auch andere vertreten zu wollen?
Dieser Anspruch ist, so viele wollen es nicht glauben, aber er ist tatsächlich grundgesetzlich gedeckt. Das ist ein Verfassungsrecht, das nennt sich Koalitionsfreiheit. Und das ist das Recht von Mitarbeitern, sich zusammenzuschließen, auch eigene Gewerkschaften übrigens zu gründen und eben Gewerkschaften auch beizutreten. Und das ist das, was die GDL sagt. Sie sagt, wir vertreten nicht nur die Lokführer, sondern wir würden auch einen einzelnen Mitarbeiter einer Berufsgruppe vertreten, wenn wir ihn in unseren Reihen hätten. Und bei den Zugbegleitern sind das in der Zwischenzeit ungefähr 20%.
Gut, das wird die Bahn nicht mitmachen, die wird dazu Nein sagen. Das heißt, das Chaos und die Streiks durch die GDL, die werden auch in nächster Zukunft weitergehen.
Also es war am Wochenende schon so, sagt die Bahn wenigstens, dass sie kurz vor einer Einigung standen. Die Bahn hat angeboten, jawohl, wir verhandeln mit euch auch über die Zugbegleiter, allerdings gemeinsam mit der EVG, mit der anderen großen Bahngewerkschaft. Und wir schließen dann einen gemeinsamen Tarifvertrag, das heißt für beide Gewerkschaften den gleichen Tarifvertrag. Das hat die GDL ganz offensichtlich abgelehnt, hat gesagt, nein, da gibt es von uns keine Zustimmung. Von daher müssen wir uns darauf einstellen, dass das möglicherweise nicht der letzte Streik sein wird.
Nikolaus Liefen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, um sich mit der ganzen Familie mit Rottenkähnen aufs offene Meer hinauszuwagen? In eine ungewisse Zukunft, Hauptsache weg aus Armut oder Krieg oder beiden. Im Bosporus nahe Istanbul ist heute wieder ein Flüchtlingsboot gesunken. Es gab mindestens 20 Tote. Informationen von Marcel Wagner.
Noch immer kreisen Hubschrauber über der Unglücksstelle nur wenige Kilometer vor der türkischen Küste, da wo der Bosporus ins Schwarze Meer fließt. 7 Boote der türkischen Küstenwache sind weiterhin im Einsatz. Türkische Behörden hatten zunächst von 24 geborgenen Toten berichtet. In einem Fernsehinterview sprach der türkische Verkehrsminister Lütfi Elvan dann am Nachmittag nur noch von 20 geborgenen Toten. Genaue Angaben zur Zahl der Flüchtlinge könne es derzeit gar nicht geben.
Die genaue Zahl der Bootsinsassen kann noch nicht bestätigt werden. Es gibt bislang nur die Aussagen der Überlebenden. Demnach befanden sich 43 Personen an Bord, darunter 3 Schleuser. 9 Flüchtlinge haben afghanische Pässe bei sich getragen. Wir gehen also davon aus, dass es sich bei allen Flüchtlingen um Afghanen handelt. Sicher ist diese Information allerdings auch noch nicht.
Augenzeugen hatten am Morgen berichtet, dass unter den Toten zahlreiche Kinder gewesen sein sollen. Behörden hatten deren Zahl zwischenzeitlich mit 12 angegeben. Emre Can Kolcu war mit einem Fischerboot einer der ersten, die am Morgen das Unglück entdeckt hatten und den Flüchtlingen zur Hilfe geeilt waren. Er berichtet, die Flüchtlinge hätten Rettungswesten getragen, die aber vor allem den Kindern nicht geholfen hätten.
Da waren leere Schwimmwesten im Wasser. Ich vermute, dass sie Kindern angelegt wurden. Aber da sie für Erwachsene sind, müssen die Kinder aus ihnen herausgerutscht sein.
Wo das völlig überladene kleine Boot in See gestochen ist, ist bislang unklar. Dagegen scheint festzustehen, dass die Flüchtlinge wohl von der Türkei aus nach Rumänien wollten, um dort die EU-Grenzen zu übertreten. Der Weg über das Schwarze Meer ist dabei sehr weit und wegen des starken Schiffsverkehrs sehr gefährlich. Doch offenbar nehmen immer mehr Flüchtlinge diese Gefahr auf sich, auch weil durch starke Kontrollen und Zäunen die Grenze von der Türkei nach Griechenland immer schwieriger zu überwinden ist. Premierminister Ahmet Davutoğlu zeigte sich in einem Fernsehinterview sehr betroffen von dem Unglück, sprach jedoch am Nachmittag von einem gesamteuropäischen Problem.
Das Bootsunglück hat uns zutiefst betroffen. Die Schleusung von Flüchtlingen ist ein europaweites Problem, nicht nur in der Türkei. Vor allem betroffen sind Mittelmeeranrainer. Wie bekannt hat es in Italien vor nicht allzu langer Zeit einen ähnlichen Vorfall gegeben. Die Ermittlungen gehen weiter, so auch die Bergungsarbeiten. Ich hoffe, dass die Zahl der Toten nicht weiter ansteigt.
Tatsächlich dürften aber kaum noch Hoffnungen bestehen, weitere Überlebende des Unglücks zu finden. An der Unglücksstelle hat die abendliche Dunkelheit bereits eingesetzt. Ob die Rettungsmannschaften ihren Einsatz noch länger fortsetzen können, ist ungewiss.
Viele Tote bei Untergang eines Flüchtlingsbootes im Bosporus. Ein Beitrag von Marcel Wagner. Thüringen hat vermutlich bald den ersten Ministerpräsidenten der Linken. Die verhandelt gerade mit SPD und Grünen über ein rot-rotes Regierungsbündnis. Damit hat Bundespräsident Gauck ein Problem. Ist die Linke wirklich schon so weit weg von der einstigen SED? Können wir ihr vertrauen? Diese Fragen warf Gauck in einem Interview auf und stieß damit eine kontroverse und schwer emotionale Debatte im Lande an. Darf der Bundespräsident das? Ist er nicht der parteipolitischen Neutralität verpflichtet? Peter Mücke auf der Suche nach Antworten.
Fast sah es so aus, als würde die bevorstehende Wahl des ersten Ministerpräsidenten der Linken geräuschlos über die Bühne gehen. Doch dann kam Joachim Gauck. Mit einer kurzen Passage in einem Interview mit dem ARD-Bericht aus Berlin sorgte er dafür, dass jetzt auch darüber gestritten wird, was ein Bundespräsident darf und was nicht. CDU-Vize Julia Klöckner hat da eine klare Haltung.
Natürlich darf der Bundespräsident seine Meinung äußern. Das erwarten wir sogar von ihm. Deshalb haben wir ihn gewählt. Denn das Wort ist das Instrument eines Bundespräsidenten. Und gerade er mit seiner Biografie hat das Recht, ich würde sogar sagen, die Pflicht, seine Bedenken oder sein Unbehagen auch zu äußern.
Das sehen im politischen Berlin längst nicht alle so. Aus der SPD gab es seit gestern von Kritik bis Zustimmung so ziemlich jede Reaktion. Und auch Generalsekretärin Fahimi tat sich heute schwer mit einer eindeutigen Einordnung.
Ich kann seine Bedenken und seinen Blick auf die DDR und auch das SED-Regime sehr gut nachvollziehen. Ob er als Bundespräsident sich damit einen Gefallen tut, wenn er sich in dieser Art und Weise so klar äußert, mitten in einem Mitgliederentscheid, der ja noch läuft. Das kann ich am Ende nicht wirklich bemessen.
Höchsten Respekt habe sie vor dem Bundespräsidenten, gerade auch im Hinblick auf seine Biografie als ehemaliger Bürgerrechtler und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde.
In der Sache komme ich zu einem anderen Ergebnis als der Bundespräsident. Man muss ja nicht seiner Meinung sein, auch wenn man seiner Biografie Respekt zollt.
Kein Wunder, denn noch bis heute Nacht 0 Uhr stimmen die SPD-Mitglieder in Thüringen hängen darüber ab, ob es zur rot-rot-grünen Koalition in Erfurt kommen wird. Zweifel daran gibt es nicht. Doch auch Grünen-Parteichefin Simone Peter befürchtet, die Gauck-Äußerungen könnten die Abstimmung noch beeinflussen.
Es ist unglücklich, dass er als Bundespräsident in tagesaktuelle Dinge sich insofern einmischt, als dass er das inmitten eines Mitgliederentscheides einer Partei, die jetzt in der Regierung sich hier einfinden will in Thüringen, entsprechend positioniert. Und ich glaube, dass er als Bundespräsident viele Fragen von gesellschaftspolitischer Relevanz ansprechen kann, ohne vielleicht jetzt hier eine Partei besonders herauszugreifen.
Peter verweist darauf, dass ihre Partei die Linken, aber auch die ehemaligen DDR-Blockparteien wie die Ost-CDU aufgefordert habe, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Ein Thema, bei dem heute linken Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn allergisch reagierte.
Wir haben keinen Nachholbedarf und keinen Belehrungsbedarf.
Einen solchen Belehrungsbedarf sieht Höhn allerdings gegenüber dem Bundespräsidenten.
Wenn sich der Bundespräsident mit seinen Äußerungen zur Parteipolitik anhört wie ein CSU-Generalsekretär, dann ist irgendetwas falsch bei der Sortierung des Bundespräsidenten und ich muss ihn auffordern, solche Äußerungen in Zukunft zu unterlassen.
Und was sagt die Bundeskanzlerin zu alledem? Regierungssprecher Seibert.
Sie werden verstehen, dass ich diese Antwort jetzt nicht als Staatsrechtler geben kann. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Ich möchte trotzdem sagen, dass der Bundespräsident frei ist, zu allen wichtigen Themen unserer Gesellschaft zu sprechen. Wie Sie wissen, kommentiert die Bundeskanzlerin grundsätzlich aus Respekt vor seinem Amt und aus Respekt vor seiner Stellung in der Verfassung seine Äußerungen nicht und auch nicht die Auswahl der Themen, zu denen er sich äußert.
Peter Mücke mit Berliner Reaktionen auf das Gauck-Interview. Eine gute und eine schlechte Nachricht hat der Weltklimabericht. Beginnen wir mit der schlechten. Die Erderwärmung ist noch dramatischer als bislang angenommen. Aber, und das ist die gute, durch entschlossenes Handeln können wir sie noch stoppen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Politik? Auch bei uns in Deutschland. Dazu hat sich heute Bundesumweltministerin Hendricks geäußert. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Die Botschaft des Weltklimarates ist deutlich. Um die gefährlichen Folgen des Klimawandels zu vermeiden, muss der Ausstoß von Treibhausgasen massiv reduziert werden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, erklärte, man wisse genug, um zu handeln.
Noch haben wir die Chance, durch entschlossenes und schnelles Handeln in den kommenden Jahrzehnten die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen und so die Auswirkungen des Klimawandels noch in einem einigermaßen beherrschbaren Rahmen zu halten.
Schon bei einem Temperaturanstieg um 2 Grad werde es gravierende Veränderungen auf der Welt geben. Eine zunehmende Zahl von Menschen werde aus ihrer angestammten Heimat fliehen müssen. Deshalb müsse alles getan werden, um wenigstens das 2-Prozent-Ziel zu erreichen, auch wenn das teuer werde. Europa gehe mit gutem Beispiel voran, meinte Hendricks, auch wenn es manchen noch nicht schnell genug gehe.
Wir in Europa sind die Ersten, die einen Beitrag zum geplanten Klimaabkommen von Paris 2015 vorlegen können. 40% Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 im EU-Durchschnitt. Das Ziel ist verbindlich und es ist nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft.
Die Umweltministerin verwies weiter darauf, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem reformierten Emissionshandel bekannt haben, möglichst bis 2017. Aber auch Deutschland muss noch mehr tun, um seine Klimaziele zu erreichen. Forschungsinstitute hätten festgestellt,
dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen und wir damit bislang nur 33-34% Treibhausgasminderung bis 2020 erreichen werden. Also müssen wir weitere Maßnahmen für mindestens 5 Prozentpunkte entwickeln.
Über die geplanten weiteren Maßnahmen wollte die SPD-Politikerin noch nichts sagen, da der Entwurf derzeit noch zwischen den Ministerien abgestimmt wird. Anfang Dezember soll das Paket im Kabinett verabschiedet werden. Hendricks räumte ein, dass die deutsche Klimapolitik in den letzten 15 Jahren nie ausreichend war, um die Ziele zu erreichen. Die jährlichen Minderungen beim CO2-Ausstoß waren immer zu gering. Der deutsche Klimaforscher Ottmar Edenhofer, Mitglied des Weltklimarates, verwies darauf, dass die CO2-Belastung in den letzten Jahren immer stärker gestiegen ist. Das hängt nach seiner Analyse stark damit zusammen, dass es weltweit eine Kohlerenaissance gebe. Aber noch hätten die Menschen die Wahl, die Erwärmung der Erde zu bremsen. Die Staaten der Welt müssten sich auf gemeinsame Maßnahmen einigen, sagte Edenhofer.
Wir glauben im Weltklimarat, dass die wesentlichen Herausforderungen nicht so sehr ökonomischer Natur sind, auch nicht so sehr technischer Natur, sondern dass die entscheidenden Herausforderungen politischer Natur sind.
Thorsten Huhn berichtete aus Berlin. Helmut Kohl sorgt sich um Europa. Die Aufnahme Griechenlands hält er für einen kapitalen Fehler. Die EU-Politik der Regierung Schröder für grottenschlecht. Das hat der Altkanzler bereits vor dem Erscheinen seines Buches Journalisten verraten. Heute wurde aus Sorge um Europa in Frankfurt vorgestellt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hielt die Laudatio. Aus Frankfurt, Eberhard Nimbach.
Aufrecht und mit wachem Blick sitzt Helmut Kohl in einem Frankfurter Hotel im Rollstuhl zwischen seiner Frau Maike und dem frisch gebackenen neuen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der Kohls neues Buch vorstellt.
Und ich finde es eine glückliche Fügung der Zeitabläufe, dass ich meinen ersten Amtstag gemeinsam mit Helmut Kohl verbringen kann, weil uns vieles verbindet.
Aus Sorge um Europa heißt das schmale Buch von Helmut Kohl, das als Appell gemeint ist. Der ehemalige Bundeskanzler selbst kann nur mühsam sprechen. Aber für sein Glaubensbekenntnis an Europa mobilisiert der 84-Jährige alle Kräfte.
Ich habe nie aufgehört, an Europa zu glauben.
Es geht ihm auch um sein politisches Erbe, das wird sehr deutlich. Kohl verteidigt in seinem Buch den Euro und mahnt, das Projekt einer politischen Vertiefung der Europäischen Union nicht aufzugeben. Die Antwort auf Europas gegenwärtige Probleme sei Europa, so der ehemalige Bundeskanzler, der an die Kriegserfahrungen der eigenen Generation erinnert. Gerade mit Blick auf die Ukraine werde wieder deutlich, dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich sei. Kohl kritisiert, dass Russland nicht mehr zum G8-Gipfel eingeladen worden sei, der dann als G7 getagt habe. Kohl erinnert sich an sein eigenes enges Verhältnis zum ehemaligen russischen Präsidenten Jelzin. Kohls erklärter Freund und Weggefährte Jean-Claude Juncker dagegen spricht als aktiver Politiker, als neuer Präsident der EU-Kommission. Er zeigt sich weniger russlandfreundlich und geht auf Distanz zur aktuellen russischen Führung unter Wladimir Putin.
Es gibt keine erfolgsbringende Sicherheitsarchitektur Europas, ohne dass wir Russland in unsere Überlegungen mit einbeziehen und uns dementsprechend auch Russland gegenüber positionieren. Was ja nicht heißt, dass man Völkerrechtsbruch widerspruchslos, regungslos hinnehmen muss.
Kohl erhebt in seinem Buch schwere Vorwürfe gegen seinen Amtsnachfolger Gerhard Schröder. Der sozialdemokratische Bundeskanzler sei für die verfrühte Aufnahme Griechenlands in die Eurozone mitverantwortlich. Außerdem habe Schröder gemeinsam mit Frankreich den Stabilitätspakt ausgehöhlt. An den entsprechenden Entscheidungen des Europäischen Rates war seinerzeit allerdings auch Kohls Dudes-Freund Jean-Claude Juncker beteiligt, der jetzt Kohls Buch vorstellt. Im Falle Griechenlands habe man sich von falschen statistischen Daten täuschen lassen, so Juncker zu diesen Vorwürfen. Und außerdem müsse man die harten Reformanstrengungen der Griechen würdigen. Dazu nickt auch Helmut Kohl heftig.
Auch Rumänien ist ein Sorgenkind der EU. Gestützt durch einen 20-Milliarden-Kritik des Internationalen Währungsfonds, gerade in eine neue Wirtschaftsrezession gerutscht. Nun gab es eine Präsidentenwahl und die Rumänen konnten sich entscheiden zwischen einem rumäniendeutschen Ex-Gymnasiallehrer und dem amtierenden Premier, einem Mann von zweifelhaftem Ruf. Und weil sie das so eindeutig offenbar nicht konnten, müssen die Kandidaten in eine Stichwahl. Ralf Borchert berichtet.
Viktor Ponta, bisher Premierminister, hat die erste Runde der Präsidentenwahl mit rund 40% der Stimmen gewonnen. Der 42-jährige Sozialdemokrat gibt sich für die Stichwahl in 2 Wochen siegessicher. Ich fühle mich extrem stolz angesichts der Tatsache, dass viele Rumänen Vertrauen in mein Projekt für die Präsidentschaft gezeigt haben. Ein Projekt der Veränderung nach 10 Jahren der Spaltung und des Hasses. Ein Projekt der Entwicklung Rumäniens und der Behauptung unseres Stolzes und der nationalen Identität. Pontas Worte von 10 Jahren Spaltung beziehen sich auf den Dauerkonflikt zwischen ihm und dem bisherigen Präsidenten Traian Băsescu. Die rumänische Politik war zuletzt vom andauernden Zweikampf zwischen den beiden tief verfeindeten Politikern geprägt. Würde nun Ponta Präsident, könnte er die Macht seiner Sozialdemokraten, die aus der früheren kommunistischen Partei hervorgegangen sind, deutlich festigen. Herausgefordert wird Ponta in 2 Wochen vom 55-jährigen Klaus Johannes. Der deutschstämmige Bürgermeister von Sibiu, Hermannstadt, kam in der ersten Runde auf gut 30% der Stimmen. Jetzt ist es für jeden offensichtlich, so Johannes, dass die Rumänen zwischen 2 Varianten zu entscheiden haben. Einem Rumänien der gut geleisteten Arbeit und der Normalität und einem Rumänien der gepfuschten Arbeit, der Skandale und der Lüge. Johannes meint damit die zahlreichen Korruptionsskandale, die vor allem Pontas Sozialdemokraten betreffen. Er werde für einen funktionierenden Rechtsstaat sorgen, so Johannes. Sprechchöre bei einer spontanen Demonstration am Wahlabend vor dem Außenministerium in Bukarest. Anlass waren Probleme in den knapp 300 Wahllokalen für Auslandsrumänen, unter anderem in München, Stuttgart und Bonn, aber auch in Wien, Madrid, Paris, London, New York und Toronto. Tausende im Ausland lebende Rumänen mussten stundenlang Schlange stehen, viele konnten gar nicht mehr abstimmen. Der Vorwurf an die Regierung lautet, man habe die Abstimmung an Konsulaten und Botschaften im Ausland absichtlich erschwert, da dort die meisten Rumänen erfahrungsgemäß gegen Viktor Ponta stimmen. Viel hängt nun davon ab, welche Wahlempfehlungen die weiteren 12 Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten der ersten Runde für die Stichwahl abgeben. Sie alle blieben unter 6% der Stimmen. Nur wenn mehrere von ihnen eine Empfehlung für Johannes abgeben sollten, würde die Stichwahl noch einmal richtig spannend.
Ralf Borchert über die Präsidentenwahlen in Rumänien. Ein 14-Jähriger, der den Computer des US-Pentagon knackte, sowas machte in den 80ern Schlagzeilen. Heute gehen Cyberkriminelle sehr viel subtiler vor und sie vernichten Milliardenwerte oder bringen ganze Unternehmen an den Rand ihrer Existenz. Auch Staaten werden vermehrt mit digitaler Bedrohung konfrontiert. Die Gefahr aus dem Netz ist Thema einer hochrangig besetzten IT-Konferenz aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Ob es um einfache Internetkriminalität geht, um Wirtschaftsspionage oder um die realen Kriege wie in der Ukraine oder die Kämpfe des Islamischen Staates, die längst auch im Netz geführt werden, die Risiken wachsen täglich, warnte Telekom-Vorstandschef Tim Höttges.
1 Million Attacken auf unsere Sensoren bei der Deutschen Telekom messen wir jeden Tag. Vor 2 Jahren waren es gerade mal 300.000. Letztes Jahr haben wir von 800.000 gesprochen. Jetzt sind es 1 Million Attacken pro Tag.
Für mehr Sicherheit brauche man am besten ein transatlantisches Verteidigungsnetzwerk, ähnlich einer NATO für Datensicherheit, sagte Höttges. Ursprünglich ging es beim ersten Cyber Security Summit vor 2 Jahren vor allem darum, Bewusstsein für das Thema Sicherheit zu schaffen. Inzwischen habe das Thema eine ganz eigene Dynamik bekommen, sagte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.
Wie akut dieses Thema geworden ist, demonstrieren uns ja auch die Vordenker des sogenannten Islamic State. Die rücken ja nicht nur auf dem Boden vor mit ihren Waffen, sondern sie rekrutieren ihren ganzen Nachwuchs und ihren Nachschub übers Netz.
Diskutiert wurde in Bonn auch die Frage, was die Politik beim Thema Cybersicherheit leistet. Die Bundesregierung setzt unter anderem große Hoffnung auf das geplante IT-Sicherheitsgesetz. Das sieht verbindliche Mindeststandards für die IT-Sicherheit in sensiblen Wirtschaftszweigen wie Telekommunikation, Strom oder Verkehr vor. Brigitte Zypris, früher Bundesjustizministerin, heute Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und für das Thema Digitalpolitik zuständig, meint, in puncto Sicherheit sei man auf dem richtigen Weg.
In unserer digitalen Agenda stellen wir die Weichen für den digitalen Wandel und wir wollen die richtigen Rahmenbedingungen setzen, um mit der enormen Innovationsgeschwindigkeit Schritt halten zu können.
Ganz anders sieht das allerdings Andi Müller-Magun. Der langjährige Sprecher des Chaos Computer Clubs meint, viele Politiker würden die Augen immer noch vor der Realität verschließen. Die mangelnde Aufarbeitung der Erkenntnisse nach den Enthüllungen von Edward Snowden sei da nur ein Beispiel.
Im Moment haben wir die Situation, auf der Sachebene sind sich die Experten schnell einig. Aber die politische Ebene möchte nicht alle Probleme als solche benannt haben und das kann nicht zielführend sein.
In einem sind sich alle Experten einig. Absolute Sicherheit wird es im Netz nie geben. Wer sich aber sicherer bewegen will, dem empfiehlt der Sicherheitsexperte Müller-Magun Verschlüsselungssysteme.
Die zwar ein gewisses kleines Maß an sozusagen Hingebung erfordern, um sich damit vertraut zu machen, die aber doch einen Grundschutz erstmal ermöglichen, nämlich die Möglichkeit, verschlüsselt auch über nicht vertrauenswürdige Netze E-Mails, Daten, Dokumente zu verschicken.
Bisher werde das aber noch viel zu selten genutzt. Der geschätzte wirtschaftliche Schaden, der weltweit im vergangenen Jahr durch Internetkriminalität entstanden ist, liegt bei $575 Milliarden. Diese Zahl dürfte vermutlich noch weiter steigen.
Das Echo des Tages geht, die Nachrichten kommen. Bis sagt Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.